Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Hallo Freunde, wir sind jetzt wieder bei einer neuen Folge NukaCast. Und heute wird es um Fallout 2 gehen.
Ja, wir sind mit Staffel 2 fast
quasi
durch.
Quasi Doppel-Fallout.
Doppel-Fallout.
Doppel-Fallout?
Na, wegen Fallout 2.
Ach so, ja. Das ist doppelt schlimm.
Genau. Oh, also, kommen wir ja später zu, ne? Aber ja.
Ja.
So, aus heutiger Sicht war es doppelt schlimm.
Genau. Also, Leute, geht auf unseren Discord. Ich hoffe, Link in den Shownotes.
Ja, der liebe Sebastian hat auch gerade ganz viel von der Freiburg Comic-Con gepostet. Also, da ist ordentlich was los. Richtig, richtig schön. Und ja, ansonsten, ne, Twitch, newcastle.de, gerne folgen. Und da geht's ja ab Oktober auch.
Oh ja. Ich bin sehr gespannt.
Ja, und dann
können wir auch schon in die News gehen.
Alarmstufe News.
Mein Sound spielt heute verrückt. Sehr schön. Sehr gut. Ja, wir sind in den News. Und zwar gibt es eine coole Courier-Figur, die es jetzt bei Bethesda Gear, glaube ich, zu ordern oder pre-ordern gibt. Sieht sehr schön aus, wenn man ein paar Euro über hat. Auf jeden Fall mal auschecken. Ansonsten hat Modifius jetzt die Pre-Order für die ersten Minis, die letztens in der großen Vorankündigung angekündigt wurden, gibt es jetzt die ersten Pre-Order-Sachen. Die ersten Sachen sind schon draußen, wenn diese Folge rauskommt, bin ich der Meinung. Oder nee, ich glaube, es kommt alles im Oktober. Aber die heißesten News zum Fallout, Wasteland Warfare und Factions Tabletop findet ihr auf jeden Fall bei dem Pfaffe auf wasteland-warfare.de. In seinem Blog hatten wir schon mal zu Gast, haben wir schon mal besprochen. Oder halt direkt bei den lieben Leuten vom Wasteland Warfare Dach auf dem Discord. Da wird das alles heiß diskutiert. Und wie gesagt, ihr könnt euch die ganzen Releases jetzt vorbestellen. Unter anderem ist es eine Survivor Core Box aus Plastik. Und ich kann von Factions sagen, dass diese Plastik-Kits einfach fantastisch sind. Mit wahnsinnig viel Zubehör, macht richtig Spaß. Wir haben Lucy im Hochzeit. Kleid und könnt ihr jetzt vorbestellen bei Modifius, ist richtig, richtig klasse.
Ja, ich finde ja auch gerade, wo sie jetzt hier die die aus der TV-Show mit drin haben, die kommen denen schon richtig, richtig nahe, ne? Also da ist die Technik heute schon richtig krass.
Ist aber auch, glaube ich, ein krasser, meinte Julian mal zu mir, dass ein ziemlich aufwendiger Prozess ist, das auch mit Amazon und so abzustimmen und sowas. Ja, sehr spannend. Also da wird auch nicht alles abgenickt. Das muss schon einen gewissen Qualitätsstandard haben und auch entsprechend den Darstellern der Serie
aussehen. Ja, glaube ich. Ich habe das damals tatsächlich nur mitgekriegt, weil ich da zu der Zeit bei GW gearbeitet habe, wie das war, als GW die Herr-der-Ringe-Kollektion rausgebracht hat. Das war auch ein kranker Schei. Also da sind die, das ist schon... Ist schon krass, was die Firmen da so alles mitreden wollen, wo du denkst, ja, aber wir sind doch nur Miniaturenhersteller. Wir versuchen unser Bestes.
Sehr, sehr gut. Ja, wollen wir uns nicht zu lange mit den News aufhalten. Wir steppen mal rüber ins analoge Ödland.
Analoges Ödland.
Ihr hört das so, wie man es eigentlich hören soll, oder? Sehr gut. Gerrit nickt, weil ich höre hier nur so Fetzen.
Ja, ich habe mal versucht, mal nicht dazwischen zu reden, während einer unserer Jingle einläuft. Also von daher habe ich nur
Ich finde das eigentlich ganz charmant, wenn man darüber
analoges
spricht.
Analoges Ödland, da ja in unserem...
Ich mache mir jetzt mal
ja in unserem Skript... Oh stimmt, das habe ich unten vergessen, verdammt. Da ja in unserem Skript die News ich eigentlich machen sollte, springe ich hier grätsche jetzt einfach mal frech rein.
Ja, ich habe das in Schwarz-Weiß ausgedruckt. Das könnte heute öfter mal passieren, dass ich nicht meinen Part erwische.
Analoges Ödland. Ich freue mich da schon mega drauf, ne? 11.10.2025, ein Samstag. Wir wollen uns mit euch treffen. Ein Meet and Greet. Und ja, ich laufe halt normal darum. Ich glaube, ihr, also Kelly kommt ja sowieso im Cosplay. Ja. Und Andy hat auch irgendwas vor, habe ich gehört. Auf der Polaris, die findet an dem Wochenende statt. Schöne, geile Convention in Hamburg.
Riesengroß. Ich glaube, dieses Jahr werden 55.000 Besucher erwartet.
Ja, krasse Scheiß.
Ja, richtig cool.
45.000 davon, die wollen nur uns sehen, klar.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, aber wir, kommt auf den Discord, da connecten wir uns so ein bisschen mit dem Community-Treffen an dem Polaris-Samstag. Und wo, ja, genau, treffen wir uns, Gerrit?
Beim Imperator nichts Neues stand, das ist in der Tabletop-Area.
Correct.
Da stehen wir alle rum und so gegen 15 Uhr, aber wie gesagt, kommt auf den Discord, da connecten wir uns noch ein bisschen genauer. Und dann, ja, freuen wir uns, möglichst viele von euch, die Zeit haben, um da zu sehen.
Genau, immer auf dem Pläuschen, spielt gerne auch ein bisschen Warhammer mit uns. Wir bieten da Killteam und Binmageddon-Quest an, so ein Star-Quest-Abklatsch von uns, so eine Modifikation. Genau, daddelt ein bisschen mit uns, unterhaltet euch mit uns und wir machen da vielleicht auch ein kleines Gruppenfoto um 15 Uhr, wenn ein paar Leute da sind aus der Nuka-Cast-Community. Wird super.
Gibt Sticker.
Ja, ich bin auch richtig gespannt. Kelly, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Ich wollte nur sagen, wir haben Sticker und ich bringe auch wieder meine Kronkorken mit.
Ja, ich habe auch auf jeden Fall Giveaways dabei. Ich baue ja hier schon Red Away mit einem kleinen Schnäpsle drinne. Und ja, Kronkorken schaffe ich vielleicht bis dahin auch noch ein bisschen was zu machen. Aber ja, genau, wir haben Giveaways dabei. Das wird bestimmt lustig.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Haben wir noch was Analoges?
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ansonsten kommt in nächster Zeit viel Digitales.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir sind gespannt. Ja, und wir stürzen uns heute tatsächlich auf Fallout 2 und wollen euch wie bei Teil 1 einen kleinen Walkthrough bescheren. Bei Teil 2 wird es ein bisschen komplizierter, weil das Spiel ein Vielfaches länger ist als der erste Teil, viel, viel mehr Orte hat und dementsprechend wollen wir das Ganze ein bisschen härter zusammenfassen. Wir haben in dieser Staffel schon über diverse Orte gesprochen, die euch dann wahrscheinlich wieder ins Gedächtnis ploppen, wenn wir sie erwähnen. Wir haben auch schon viel besprochen, was man da so macht. Das werden wir jetzt alles nur so anreißen, dass wir möglichst in unserer wohlgelobten Stunde schaffen, euch den zweiten Teil von Fallout so ein bisschen näher zu bringen. Und die finale Folge dieser Staffel wird dann wahrscheinlich einfach mal ein bisschen in die Easter Eggs, für die ja Fallout 2 arg bekannt ist, ein bisschen reinzusteppen. Und die werden wir ein bisschen besprechen, unsere Lieblings-Easter Eggs da rauspicken. Also die letzte Folge dieser Staffel wird ganz entspannt und illustrer. Und wir starten einfach mal da, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, und zwar Arroyo.
Ja, das ist einfach, also, was ich sagen muss, ist, wir sind ja in der gleichen Grafik immer noch wie bei Fallout 1. Was Fallout 1, aber da kommen wir machen am Ende noch so ein kleines Fazit, ne, dass jeder nochmal so sagen kann, so, okay, so hat mir der Spielspaß, also, was ich so hatte dabei. Arroyo, kleines Dorf, ganz entspannte Geschichte. Man kommt da rein, man ist ein Nachfolger des Vault Dwellers aus dem ersten Teil. Und es geht jetzt darum, ob du auch würdig bist, derjenige zu sein. Und zwar nimmst du an einem Wettkampf ähnlich der Hungerspiele teil, nur nicht gegen andere, sondern eher in einem, also mega freaky Geschichte. Arroyo an sich eine kleine Stadt, also wirklich ganz, ganz winzig, Lehmhütten und so weiter. Haben neben sich aber den ultimativen Freizeitpark. Und zwar nicht in Form eines wirklichen Freizeitparks mit Achterbahn und so weiter, sondern die haben so eine Action-Dungeon-Arena, wo du getestet wirst, ob du auch wirklich würdig bist, dieses Dorf und jetzt den alten Wall-Dweller also auszuziehen und dem Dorf zu helfen und so weiter und so fort. Und da ist alles drin. Bisschen Science-Fiction-mäßig, du kommst da rein, plötzlich aus Schiebetüren und so weiter und so fort. Das ist der krasse Gegensatz zu dem, wo du vorher da unterwegs warst, wo quasi der nicht funktionierende Lichtschalter schon Hightech ist. Und musst da durch, hier und da so ein paar Ecken, wo du auf der anderen Seite findest einen Speer, da musst du hin, dann ist das ein bisschen Jump'n'Run, ein bisschen schneller rennen, musst irgendwo Sprengstoff noch rausfinden, musst die Tür öffnen und wenn du dich nicht allzu dumm stellst, und nicht super verskillt hast am Anfang, also ein klein bisschen solltest du Türen öffnen schon können, dann ja, kriegst du als Belohnung den Anzug des Wall-Dwellers. Das heißt, du siehst wieder so aus wie im ersten Teil, wo du dann wieder diesen schönen, schicken...
Das haben die sich sehr leicht gemacht.
ist geil, oder? Du hast gar nichts mit Vaults zu tun und trotzdem siehst du nach so der ersten
Viertelstunde
und wenn du mehrfach anfangen
musst... Du hast ja Opas Anzug
an. Ja, genau. Hast du wieder Opas Anzug an. So, ba-da-da. Und die haben auch das alte Skin wieder einfach.
Ja.
Aber alles gut, ist ja, völlig in Ordnung. Und dann lernst du nochmal die, ich weiß gar nicht, das ist hier, wie heißt sie noch? Jetzt ist mir der Name entfallen, die du vorher in Shady Sands getroffen hast.
So, ja, aber das dauert ja noch lange, lange, lange mit Tandy.
Ach stimmt, nee, nein, das ist sie gar nicht. Wie heißt denn die alte aus
Arroyo? Ist doch scheißegal, der Schamane gibt dir auf jeden Fall den Hint, dass ja das Dorf voll am Arsch ist und das Ganze ist nur mit einem Garden Eden Creation Kit zu retten, dem sogenannten Gag, haben wir auch alles schon mal besprochen und so wirst du aus diesem Dorf entsandt, um das Gag zu beschaffen.
Genau, und hier kommen wir so zu einem Part, den ich ein bisschen freakig finde, weil im Laufe des Spiels kriegst du auch Visionen. Da dachte ich so ein bisschen so, okay, jetzt mal. Aber hab mich dann tatsächlich, führt es dich danach relativ schnell nach Klamath, einem ja super kleinen, beschaulichen Ort im Grunde. Ne? Also das Einzige, was die haben, sind viele, also die sind halt bekannt für die Gecko-Jagd. Und genau das ist gefühlt auch das, was du da durchgehend tust. Also du jagst Geckos, du lässt dich am Anfang gefühlt 5-mal von denen verhauen. Dann hast du so ein bisschen raus, wie das funktioniert. Also ich war diesmal mit der Skillung tatsächlich beim Spielen ein bisschen intelligenter und habe gleich auf so Speer und solche Sachen mehr
geskillt. Ja, als Melee ist auf jeden Fall am Anfang gar nicht so scheiße bei Fallout 2.
Nee, das ist schon wichtig, dass du Melee richtig gut, weil du auch meistens gar nicht so viel Abstand dazu hast, finde ich. Also die kommen halt schnell auf dich zu.
Ja, wenn du erstmal ein paar Schusswaffen hast und so, dann geht's, ne? Musst halt gucken, wie du skillst.
Und da findest du Sallik. Sallik mit Abstand finde ich den freakigsten Charakter aus diesem Spiel. Sallik ist ein Schamane, ne? Habe ich noch richtig in
Erinnerung. Nee, Sallik ist so ein Stammesangehöriger, einfach so ein Stammeskrieger. Ach stimmt,
genau.
Der gehört zu einem anderen Stamm. Das ist halt so crazy. Dieser Stamm aus Arroyo, wo du herkommst, ist ja so mega naturvolkmäßig und dann triffst du einfach relativ am Anfang Sallik und der gehört einfach zu einem anderen Stamm. Und sieht auch so aus wie alle Typen aus deinem Dorf. So und.
Ja, aber noch freakiger. Also das Essen, was du bei denen in Klamath kriegst, besteht nicht nur aus Rind, also aus diesen Rindern, um die es ja irgendwie im halben Spiel geht, sondern man kann die Vermutung haben, es äußert keiner direkt, aber dass da definitiv ein gewisser Teil Menschenfleisch mit drin ist. Und ich finde, genauso sieht Sallik auch aus.
Ja, Sallik sieht halt aus wie so eine Karikatur von einem Kannibalen, wie sich weiße westliche Menschen das gerne ausgemalt haben in so Abenteuerfilmen der 50er, ja, genau. 60er und 70er Jahre, ja.
Also
auf jeden Fall so Knochen original, durch die Nase.
Die Knochen durch die Nase, genau.
Ja, auf jeden Fall, der erzählt dir, dass seine Schwester verschleppt wurde und er jetzt seine Schwester aus den Händen von so Sklavenhändlern retten will. Und das ist dann auch so sein Anhaltspunkt, weshalb er mit ihr mitkommt.
Genau. Auf den musst du später, wenn du in die nächste Stadt kommst, auch echt aufpassen. Aber ansonsten bist du da halt unterwegs, machst so ein paar Sachen. Wie gesagt, hauptsächlich, was mich ein bisschen, sollst halt Geckos finden, goldene Geckos und so weiter. Du kriegst immer mehr über Geckos mit, wie du sie dann häutest und so weiter, wie du es richtig machst und so. Ist dann ganz geil, weil wenn du ein bisschen Zeit da rein investierst, kannst du tatsächlich goldene Geckos farmen und dir schon mal so ein bisschen Knete aufs Konto haben. Da ist tatsächlich ein Großteil meiner Spielzeit drin
reingeflossen. Ich habe es mir in meinem letzten Durchgang in Klamath richtig verkackt, weil ich diese Gecko Brothers oder wie die heißen, da sind doch diese zwei, Gecko heißen die gar nicht, keine Ahnung, ja. Danton Brothers oder was, die sind so ein bisschen zwielichtig und treiben so ein bisschen Schundluder da. Die habe ich erstmal in der Kneipe erschossen und das dann ist das ganze Dorf dir feindlich gesinnt, das ist nicht so geil.
Ja, schön. Aber,
bevor wir gleich zu The Den übergehen, also Klamath ist so eigentlich der erste Ort, wo du so ein bisschen Mini-Quests machst.
Ja, genau.
Klärst halt irgendwie so auf, wieso da Rinder verschwinden und suchst so ein Kurier in so einer giftigen, verstrahlten Höhle, wo du auch wieder gegen,
ja, überall glaube, sind.
Gegen Geckos kämpfst. Ja, dann. Und da wächst ja, dir genau. auch der bekannte 11. C, wenn du zu nah an so einen verstrahlten Tümpel rangehst, zum Beispiel.
Ja, das Problem ist, wenn du reingehst, dann wirst du auch, dann schmilzt du auch. Also du musst wirklich aufpassen. Du kannst da so ein bisschen durchrennen durch diesen
Gummi. Ja, du musst dir Gummistiefel holen.
Ja, das ist toll. Die Gummistiefel haben aber auch die verrotten langsam.
Ja, das ist so auf Glück, wie schnell die kaputt gehen.
Ja, genau. Und wenn du
manchmal halt halten die das ganze Spiel lang, manchmal trittst du einmal in so eine Pfütze und sie sind weg.
Genau, meine waren relativ schnell weg. Ich hatte mir extra mehrere Paar besorgt, weil ich ja wusste, dass ne, mein Kannibale läuft ja hinter mir her und der freut sich ja nur, wenn ich da verreck, weil dann hat er endlich was zu essen. Jetzt hatte der Gummistiefel, weil seine Gummistiefel gingen kaputt und ich dachte, oh, ich habe ja noch welche. Und dann habe ich die Gummistiefel aus meinem Inventar rausgezogen und das waren meine Gummistiefel. Scheiße, jetzt hatte ich meinem NPC, der mit mir rumläuft, meine Gummistiefel gegeben. Oh, geiler Scheiß, ey.
Ja.
Jetzt stell ich nur am Hinstellen, Gummistiefel und so weiter. Dann musst du noch eine Höhle befreien, wo du mehrere Level in die Tiefe gehst. Und,
ja, das ist doch mit dem Rattengott. Da,
ja, ja, genau,
haben noch
genau,
so ein Rattenproblem. Genau. Und das ist relativ wichtig, nicht nur, weil du das Rattenproblem bekämpfst und dafür XP kriegst, sondern am Ende von dem Rattenloch kommst du an der anderen Seite wieder raus, hinter so einem Gebäude, wo du anders nicht hinkommst. Und da findest du ein Upgrade für das Auto, was du später bekommst. Hm. Nämlich, dass deine Energiezellen länger halten für den Wagen.
Genau, ohne das wird's für den Mechaniker nicht möglich, das Auto wieder zu reparieren.
Ja.
Genau, und da findest du dann, oh, war das, genau, du findest Smiley da unten drin?
Ja, der ist in dieser verstrahlten Höhle, von der wir eben geredet haben, mit dem 11. Ja,
genau, und
Gummistiefeln, genau. Ja, der hilft dir, der zeigt dir, glaube ich, wie du Geckos häutest oder so, ne?
Ja, genau, irgendwie sowas. Und dann kannst du quasi auch mit den Geckos mehr anfangen, als was du vorher
hattest. Ja, so kann man sich am Anfang ein bisschen Kohle dazu verdienen, aber am Ende hast du eh Geld im Überfluss. Was ich abschließend, ja, bevor wir uns jetzt hier in Klamath so verlieren, ne, wir wollen das hier auch alles heute in einer Stunde über die Bühne bringen. Was ich über Klamath halt noch ganz wichtig finde zu sagen, das ist ganz witzig, du findest im Klamath Canyon so einen abgestürzten Vertibird von der Enklave und der kommt immer mal wieder vor in den Spielen. Also A, kennt dein Charakter keine Mr. Handys und er hält den Mr. Handy, der da amok läuft, hält er für einen bösen Geist. Das finde ich relativ witzig. Weil er kommt ja aus einem Naturvolk, wo soll er Mr. Handys kennen? Er war nie in einem Vault, weiß nicht, was abgeht, ist halt in diesem Stamm da aufgewachsen und dann kommt dieser irre Mr. Handy und er sagt, ach du Scheiße, das ist ein böser Geist. So. Und Lilly, diese Supermutantin, die du in New Vegas triffst, hat ja ein Schwert, was aus Vertibird-Rotorblättern gefertigt wurde. Und diese Rotorblätter kommen aus dem Klamath Canyon, also von dem abgestürzten Vertibird, den du in Fallout 2 findest, hat Lilly sich ein Schwert gebaut. Und ja, mega gut. Und dann gibt es Daisy Whitman, die triffst du auch in New Vegas und die war früher bei der Enklave, war Vertibird-Pilotin und die hat das Ding da in Sand gesetzt. Das erzählt sie auch nochmal. Finde ich auch ein guter Querverweis. Und du triffst in New Vegas, ja, wieder in New Vegas triffst du noch Klamath Bob und der heißt wirklich Klamath Bob, das, ja, da fragst du ihn halt, warum heißt denn Klamath Bob und sagt er, ja, er kommt aus Klamath, war immer mega langweilig in Klamath, außer das eine Mal, als so ein Stammeskrieger nach Klamath gekommen ist, da ging da mal ein bisschen was, das erzählt dann halt so rückblickend, finde ich auch ganz nice. Ja,
in Bobs Haus kannst du das kannst du auch als Zuflucht zeitweise benutzen, also da kannst auch Feuer wieder anmachen und so weiter. Das ist ganz witzig, da kann man ein bisschen mit interagieren.
Ja, aber ist das der gleiche Bob? Ich weiß es nicht.
Ist das nicht das? Doch, ich dachte...
Ich weiß nicht, du meinst Whiskey Bob und Klamath Bob sind die gleichen Personen?
Nicht, also das wäre schon merkwürdig, wenn du so viele Bobs in einem so einem kleinen Dorf hast.
Stimmt, naja, man weiß es nicht. Ja, wo geht's denn als nächstes hin?
Danach geht's nach Dan. Dan ist dann schon ein bisschen moderner, auch ein paar mehr Häuser und hier geht's tatsächlich so richtig los mit diesen Mini-Sidequests und hin und her rennen und so weiter. Also Dan wird kontrolliert von verschiedenen Gangs, die auch irgendwie alle Dreck am Stecken haben und die einen transportieren für Vault City, also ne, dealen mit Vault City Sachen und so weiter und so fort. Und unter anderem findest du da aber, und das ist ganz, ganz wichtig, den Highwayman, also das Auto, was du in Gang setzen kannst. Dafür brauchst du einen Teil und 2000 Credits, die der Bursche haben will. Es sei denn, du hast richtig gut geskillt und ganz, ganz viel auf Mechanik geskillt und kannst das alleine machen.
Echt? Den kann man alleine reparieren? Das wusste ich immer gar nicht.
Ja, ich selbst hab's nicht gemacht. Ne? Ich bin auch hab's nie ausprobiert, das mal so zu skillen, aber ich habe gelesen, dass du es schaffen können kannst, wenn du bis dahin ein gewisses Level in
Technik hast. Reparieren lasse ich immer komplett außer Acht, was Skillung angeht. Dafür hat man ja Wick.
Ja, ich auch. Und wenn der 2000 Dinger dafür haben will, dann verdient man
sich ja, die. Ja, aber das Teil, was du dafür brauchst, kriegst du ja erst in Gecko. Also es dauert ja noch ein bisschen,
bis du den Highway genau, wirklich aber abholen kannst. Du weißt es schon mal, ne, okay, da ist ein Auto und ich brauche dann Teile und jetzt geht's halt los. Ne? Also dass du dann wirklich so dieses so, die eine sagt dir, hier renn mal dahin, dann musst du so ein bisschen hin und her mit dem reden, hier ein bisschen ausspionieren, da ein bisschen was machen, wirst dann irgendwelche Gangschießereien mit reingezogen und so weiter und so fort. Und bei einer Sache kannst du tatsächlich, und es geht, im Grunde geht's nur darum, du bist ja immer noch auf der Suche nach dem Gag, also nach dem Garden Eden Creation Kit und hast herausgefunden, dass ein Typ namens Vic, der dir sagen kann, wo Vault 13 ist. Und du weißt ja, dass ne, in Vault 13 kriegst du dein Gag her, weil du diese Infos schon hast.
Ja, also das ist im Prinzip dein Anlaufpunkt, ne? Weil das ist das Einzige, was diese Stammesleute halt wissen, ne?
Genau, da kam halt dein Opa her und dein Opa hat immer erzählt, oh, magst du was geben? Und jetzt ist es so, dass du Vic freikaufen kannst. Und zwar von den Sklavenhändlern. Das ist die Sklavenhändlergilde ist da tatsächlich relativ groß in Dan. Und musst halt 1000 Dollar bezahlen, also hier 1000 Coins bezahlen und dann kannst du Vic mitnehmen. Und Vic ist dann tatsächlich ein weiterer Begleiter und erzählt dir aber auch, also ich fand jetzt die Infos, die mir Vic gegeben hat, jetzt nicht so, dass ich sagen konnte, ach, na klar.
Vic ist irgendwie voll der Dödel, ey.
Ja, richtig, du musst auch furchtbar auf den aufpassen, weil der hält auch nichts aus und kann
nee,
auch nicht
viel. Und der kann toll reparieren, ne? Ein bisschen schießen kann er auch, aber genau. Ja, ist halt so ein Opa, der dann mit dir rumlatscht und den kann man halt freikaufen. Und was du, ja, wenn du es wirklich später meistens im Game, meistens bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so krass, kannst du halt diese Sklavenhändler-Gilde auch einfach ausheben, ne? Also ganz geil funktioniert das, wenn du Clown machst und einfach dem Chef von denen ein aktiviertes Dynamit in die Tasche packst und einfach rausgehst, dann richtest du da schon mal mega Schaden an und bei der Gelegenheit nimmst du ihm am besten gleich seine Schrotflinte mit ab. Das ist gar nicht so blöd. Aber das ist trotzdem ein ziemlich harter Kampf. Das sind über 10 Typen, die auf jeden Fall besser bewaffnet sind als du. Und da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass einer deiner Begleiter schon mal das Zeitliche segnet. Das ist ein ganz schön knackiger Kampf. Aber durch die Sklaven, die da hinten eingesperrt sind, erfährst du dann auch von Sulix Schwester und wo die sein könnte. Das ist ganz spannend. Also so hast du das Quest wieder ein bisschen auf der Uhr. Aber das machst du in der Regel erst später, wenn du ein bisschen krasser bist.
Richtig. Wenn du mit Dan dann fertig bist, wobei ich sagen muss, also wenn man in Dan wirklich die ganzen Sidequests macht und hier auch wichtig, wenn ihr das spielt, direkt zu Beginn ist da so ein Aufsteller, nicht einfach dran vorbeilaufen und denken, da steht drauf, hier ist rutschig, sondern das ist tatsächlich das schwarze Brett. An dem hängen ganz, ganz viele von diesen Sidequests, die dich dann halt auch auf die Spur von anderen Quests wieder
bringen. War das nicht in Klamath?
In all diesen Städten sind
schwarzes Brett immer.
Das ist in Klamath und in Dan. In beiden hast du vorne so ein scheiß schwarzes Brett.
Ja, witzig. Ich bin und geil ist, in The Dan ist das, wo die Kinder alle klauen, ne?
Ja, genau. Du musst aufpassen. Egal, wo du bist, wenn Kinder bei dir in der Nähe sind, guck danach in dein Inventar. Da kann ständig irgendwas fehlen. Ja, wenn ihr das rechtzeitig bemerkt, dann könnt ihr die, wenn ihr auf Reden gar nicht so doof seid, könnt ihr das klarstellen und kriegt ihr es wieder. wenn du aber nicht guckst, dann denkst du, hä?
Ja, was halt auch richtig crazy ist, du triffst in The Dan triffst du einen Geist.
Ja.
Das finde ich auch, das ist so, einige Leute beschweren sich über irgendwas, Fallout, jetzt fangen die mit so Cthulhu-Göttern an und ich denke mir so, ey, in Fallout 2 hast du schon Geister getroffen.
Also Fallout 2 ist eh ziemlich wild.
Fallout 2 ist komplett irre, ich glaube, das haben die auf Math geschrieben oder so.
Ja, mindestens. Und also ich glaube ja auch, dass die Story an sich schon fertig war und sie quasi nur diesen Fallout-Background darüber gestülpt haben und gesagt haben, ja, passt schon.
Ja.
Die sehen ja auch zum Teil mega, also das ist ja alles krank und verstrahlt.
Auf jeden Fall, aber da triffst du so einen Geist, die heult so rum, dass sie ihre Kette, glaube ich, wieder haben will. Und dann gehst du erstmal, wie das ein anständiger Bürger so machst, mit der Schaufel auf dem Friedhof und buddelst ein paar Gräber auf. Eine Tätigkeit, die sich wie ein roter Faden durch Fallout 2 zieht. Aber ja, man befreit also Vic und das ist im Prinzip so der Aufhänger fürs Main Quest und dann geht's eigentlich auch schon weiter, ne?
Ja, genau. Und dann hast du die Chance, relativ zügig tatsächlich auch nach Mordok zu kommen.
Ja, das ist im Prinzip Mordok, da rennst du halt dran vorbei auf dem Weg nach Vault City, weil Vic sagt dir, ja, okay, wir müssten nach Vault City, da gibt's am ehesten Gag. Und außerdem lebt da seine Tochter. Und auf dem direkten Weg dahin von Sedan, man kann es eigentlich nicht verfehlen, rennt man durch Mordok.
Mordok, muss ich gestehen, war im Spielen, als ich das durchgespielt habe, also bis dahin dachte ich ja schon krass, aber Mordok war ein wilder Fiebertraum, muss ich gestehen.
Das ganze Spiel.
Mordok war der größte. Also erstmal sieht diese Stadt aus wie ein etwas, als wenn du so ein Italo-Western mit zu wenig Geld gemacht hast. Na, also du hast Rinderfarm, du hast so ein bisschen hier ein paar Rinder, da ein paar Rinder und so weiter, Tote. Es gibt die Geisterfarm, da sollst du nachher hin. Dann sollst du eine goldene Uhr finden, die einer verloren hat. Der kann sich dann gar nicht mehr daran erinnern und denkt, weiß Gott was. Und jeder ist genervt, dass du diese Uhr suchst.
Im Prinzip ist Mordok ja einfach nur ein Sidequest-Farming-Spot. Der hat nichts mit der Hauptstory zu tun.
Ja, genau. Aber trotzdem ist der so freakig, weil diese Geisterfarm, du gehst da hin und dann siehst du lauter Tote auf so Pfählen stecken. Und ich habe das gesehen und ich dachte, what the fuck ist hier los? Und dann klickst du da drauf und lässt dir das genauer angucken. Da sind das nur Puppen.
Ja, genau. Aber das checkst du, glaube ich, nur, wenn du einen gewissen Wert an Perception hast. Sonst hältst du das für echte Tote. Und da rennen aber wirklich nachts Geister rum. Also wirklich so Typen in so leuchtenden, phosphorisierenden Skelettknochen. Aber auch da checkst du, dass das eigentlich nur verkleidete Menschen sind. So.
Genau, weil das soll nämlich nur abschrecken, dass da drunter, unter der Erde, haben die sich nämlich so ein kleines, hui, guck mal, ich bin zu Hause gebaut. Und leben dann da. Und krass ist, du kannst in irgendeinem so einem Hinterzimmer, das ist sowieso der geilste Plot überhaupt, kannst du Miria finden. Und Miria kriegst du relativ zügig zu einer Begleiterin. Du hast nämlich die Möglichkeit, mit der Geschlechtsverkehr zu haben.
Echt?
Ja.
Guck mal, das habe ich noch nie gemacht. Sowas interessiert mich bei Fallout mal gar nicht. Außer Fisto. Fisto ist mein einziger Sexual Intercourse, den ich immer wahrnehme. Fisto auch gern mehrmals. Gab letztens so ein Meme bei Insta. Irgendwie so 4 Sachen aus Fallout. Alles hat $25 gekostet. Und dann stand da, du hast $50. Was machst du? Und ich habe gesagt, 2-mal Fisto.
Fisto ist auch der Hammer, ne? Aber das Geile ist, es kommt hier gar nicht so weit dazu, sondern der Vater erwischt dich
und dann musst du sie heiraten. Das habe ich schon mal gemacht. Ah, jetzt, aber das ist nicht da unten in der Höhle, das ist in so einer Hütte in Mordor.
Ja, genau.
Nicht in der Geisterfarm.
Nein, das habe ich verstanden.
Nee, doch, das habe ich doch schon mal gemacht. Ja. Da musst du aber, und damit du da wirklich beidseitig mit Einwilligung Geschlechtsverkehr hast, musst du, glaube ich, Womanizer-Perk haben und richtig viel Charisma, sonst funktioniert das nicht. Sonst ist das immer eine
Vergewaltigung. Ja, ja,
ja.
Ja, 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 richtig. Genau. Also du, das kann auch richtig übel sein.
Übel.
Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall erwischt dich der Vater und du entweder versucht er dich über den Haufen zu ballern oder er zwingt dich dazu, sie zu heiraten.
Ja, ich glaube, wenn du das mit Charisma und so machst, erwischt er dich auch, aber dann sagt sie halt, ich wollte das und so und dann musst du sie heiraten. Ja, ja.
Ja, ja,
stimmt.
Ja.
Da bin ich bei dir. Ja, auf jeden Fall, Mordok ist auf jeden Fall ein Moloch der Sidequests. Ist das auch das mit diesem Motel, wo man die Steine wegsprengt und dann macht die immer Rührei aus Deathclaw-Eiern und so? Das ist auch Mordok. Ja, mit Fiebertraum hast du schon recht. Komplett irre.
Diese Sidequest, wie du sie nennst, mit den Rühreiern aus Deathclaw, ist so krass, weil du sollst halt Hummer die Hühner, also Hummer die Eier von den Hühnern, und du gehst da rein und denkst dir so, ey, fick dich, was ist das denn für ein Vieh? Und dann ist das halt einfach so ein wildes Deathclaw. Das hat mich, glaube ich, zweimal zerlegt, bis ich es wieder rausgehoben
habe. Ist halt für den Stand im Spiel ist Deathclaw halt auch noch ein bisschen doll, ne? Aber das ist halt, ja. Gibt's nicht auch die Dialogoption, wo sie sagt, hier Rühreier, die macht die besten Rühreier, und dann sagst du so, hey, ich habe hier noch nie Hühner gesehen.
Ja, woraufhin sie dich dann ja nach hinten schickt, die zu holen. Und ich wurde schon stutzig, dass die Hühner in so einem kompletten Verschlag, also in so einer Blechhütte leben. Und um diese Blechhütte herum aber ein ziemlich krasser Zaun gebaut wurde. Also nicht einfach nur so ein bisschen Draht, wie man das bei einem Huhn erwarten kann, sondern ein richtiger Gitterzaun, auch hoch und so.
Soll. Ja, schön. Also, wenn man dann in Mordok ein bisschen XP gefarmt hat und irgendwelche Kinder gerettet hat und, geht's weiter nach Vault City. Und Kelly, da haben wir schon mal drüber gesprochen, oder?
Genau, Vault City haben wir sogar, glaube ich, eine ganze Folge gewidmet.
Ja, weil das genau wie Gecko. Das war ja eine Folge, glaube ich, ne? Vault City und Gecko haben wir eigentlich ziemlich abgerissen schon.
Genau, Folge 17 für alle, die nochmal nachhören wollen. Aber nur mal kurz Vault City zusammenzufassen, das sind halt die, wo halt im Vault alles ziemlich cool lief, die halt sehr modern noch sind und die halt wahrscheinlich die ganzen Wasserchips von Vault 13 haben. Genau, und die haben sich halt dann ziemlich früh nach dem Krieg nach außen gemacht und machen da sich jetzt ein schönes Leben. Aber die mögen keine ausständigen Ausländer,
wie auch immer man das nennen möchte. Also das ist die Ausländer?
Ich weiß auch nicht.
Mögen die nicht. Genau, das hatten wir schon in der Vault City-Folge so ein bisschen besprochen, halt auch die ganze Questlinie, wie man sich da so reinarbeiten muss. Und eigentlich sind besonders die First Citizen ziemlich undankbar. Und dann ist das ja immer so ein Hin- und Herspiel zwischen Gecko und Vault City. Man repariert da dann das Atomkraftwerk und Vault City läuft wieder. Das haben wir alles schon besprochen. Was wir gar nicht besprochen haben, was ich, finde ich, ein witziger Sidefact finde, damit kannst du wahrscheinlich viel anfangen, weil ich das hier in Klammern ins Skript geschrieben habe. G-Echo, das ist ja eine Anspielung auf Gordon Gecko. Das ist so ein Ghoul, der lebt ganz hinten in Gecko, der so total immer erzählt, so ja, für ihn ist nur Geld wichtig, für ihn gibt's nicht Gut und Böse, es gibt immer nur darum zu gewinnen und so, bla bla bla. Und er heißt G.Echo, also Gordon Gecko gibt's ja diesen Wall Street, den Film mit Charlie Sheen, fand ich ganz witzig, dass sie den da reinbringen. Ich habe nämlich auch gerade die neue Charlie Sheen-Doku auf Netflix gesehen und wollte das nochmal als Programmtipp hier droppen. Sehr, sehr erschütternd und beeindruckend.
Ja, die ist gut.
Hab viel erfahren, was ich noch nicht wusste. Fand ich sehr, sehr nice.
Ja.
Ja.
Genau.
Aber gar nicht so viel zu Charlie Sheen. Wir haben das, glaube ich, Kelly, wir haben das eigentlich alles durchgesprochen, oder? In Episode 17. Man kommt nach Vault City und muss dann deren Energieprobleme lösen, wird dann tatsächlich Citizen, bla 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 bla.
Genau, und wenn man da dann alles durch hat, dann kann man auch, ich weiß nicht, kommt man dann direkt nach Reading und Broken Hills? Aber da kommt man dann.
Kommt drauf an, wie man es angeht. Also ich bin von da direkt nach New Reno in meinem letzten Durchlauf. Aber im Prinzip kann man da auch diese kleine Abkürzung über San Francisco nehmen, was ich auch letztes Mal erzählt habe, um schon mal sich eine Powerrüstung und geile Ausrüstung zu besorgen. Sollte aber genug Charisma haben, weil sonst kommst du nicht unbeschadet nach Navarro rein. Aber das sind Dinge, lest die in einem Internet-Walkthrough durch. Ich glaube, ich werde auch einen Walkthrough, den ich auch gerne mal benutzt habe letztes Jahr bei meinem vorletzten Durchgang Fallout 2, da habe ich mich ziemlich an den Walkthrough gehalten. Den stelle ich, glaube ich, mal in die Shownotes, falls Leute Bock haben, weil der sehr... Ja, ein sehr geschmeidiges Spielerlebnis liefert, was wir vielleicht nachher im Fazit auch nochmal erläutern wollen, was so mit Fallout 2 aus heutiger Sicht nicht so stimmt.
Zu Reading und Broken Hills ist halt auch, da ist auch wieder ganz viel Fallout 2 verrückte Sachen passiert. Das fand ich auch großartig.
Auf jeden Fall. Also Reading und Broken Hills sind auch wieder, du farmst halt unendlich XP, holst dir Companions und, ne?
Also was du hier noch aufgeschrieben hast, das musste ich auch unbedingt nachgoogeln, die schachspielende Skorpion oder der schachspielende Skorpion. den fand ich toll. War so ein Wissenschaftler, so typisch, ach, was weiß ich, hab Langeweile, was mache ich? Ach, ich mache jetzt einen intelligenten Skorpion, der Schach spielen kann. Ja, warum nicht?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, du kannst tatsächlich eine Partie Schach gegen den gewinnen. Mhm. Ne?
Ich glaube, du musst so 3 Quests machen, ich habe mich mal kurz eingelesen. Du musst halt deine Intelligenz beweisen im Vergleich zu dem Skorpion.
Ja, richtig, richtig gut, auf jeden Fall. Und man kommt auch nach Broken Hills und da trifft man tatsächlich Marcus, einen freundlichen Supermutanten.
Ja.
Und den finde ich
Die Geschichte fand ich auch
toll. Ja, auf jeden. Den finde ich auf jeden Fall in Fallout 2 finde ich den auch besser als in New Vegas, weil in New Vegas triffst du ihn wieder. Und da finde ich ihn nicht so rund geschrieben. Also,
ja, du wird auch echt kurz die Story in dem Jacob's Town, fand ich. Ein bisschen kurz gekommen.
Ja, genau. Total. Und in Fallout 2 ist er ziemlich cool. Das ist ein Supermutant, der mal zur Armee des Meisters gehörte. Und ich weiß nicht, wie weit hast du das recherchiert? Du kannst es auch gerne erzählen.
Ja, genau. Das ist, der ist dann nach dem Fall des Meisters halt dann durchs Ödland und ist auf einen Ritter der stählernen Bruderschaft getroffen. Und das fand ich total geil. Dann fangen die einfach an zu kämpfen, weil die sich halt nicht leiden können. Und der hatte halt eine Powerrüstung und Marcus war halt ein Mutant. Und die kämpfen halt die ganze Zeit und merken dann, das hat irgendwie keinen Sinn. Scheinbar haben sie auch irgendwann angefangen zu labern zwischendrin, weil ja, nur sich andauernd die Fäuste ins Gesicht zu hauen, war halt irgendwann langweilig. Und sind dann im Prinzip scheinbar Freunde geworden und sind dann nach Broken Hills gewandert. Also festgestellt haben, dass das keinen Sinn ergibt.
Ja, die haben halt voll die schöne Philosophie entwickelt, dass er halt dieses ganze Kämpfen halt nichts besser macht. Und deswegen haben die halt Broken Hills, ich glaube, haben die Broken Hills gegründet, die haben es auf jeden Fall übernommen und da eine sehr, sehr tolerante Community erstellt, ne, mit Ghoulen und Supermutanten und Menschen und alle leben toll miteinander. Nur leider leben halt Supermutanten sehr viel länger als Menschen und so hat er seinen lieben Freund Jacob überlebt, ne.
Ja. Aber deswegen, glaube ich, heißt auch dann, dass die Stadt in New Vegas dann auch Jacob's Town.
Ja, genau. Ja, da ist er auch wieder Bürgermeister oder Sheriff ist er, glaube ich. Das ist sein offizieller Titel. Und du machst in Broken Hills auch so ein Quest, wo du so verschwundene Leute suchst und dem auf den Grund gehst und findest ihn ermordet in so einer Höhle. Und wenn du das alles aufgelöst hast und dann auch noch den Generator in der Mine oder die Filtrierungsanlage oder so repariert hast, dann kannst du Marcus auch als Kompagnon mitnehmen. Cool. Der ist auch wirklich, wirklich cool. Aber der ist auch wirklich stark und bringt dich auch echt weiter. Das ist ein sehr, sehr guter Companion. Ich glaube, in Broken Hills oder in Redding ist das auch, wo du Armdrücken gegen den Supermutanten in der Kneipe machst und meistens verlierst du dann, wenn du nicht auf Max geskillt bist. Und dann musst du eine Nacht mit dem verbringen und wachst morgens in seiner Wohnung auf mit so einem Gagball im Inventar, also so einem Ball für den Mund.
Was da wohl die Nacht passiert ist.
Ja, eine Nacht mit einem Supermutanten. Aua.
Nee, nichts, wo dich ein Vater dabei erwischt hat.
Nee, gut, das ist natürlich, also man wahrt sein
Gesicht oder so. Du musstest niemanden danach heiraten.
Ja, das stimmt. Obwohl ich finde, so eine Ehefrau, so eine Supermutanten-Ehefrau fände ich eigentlich auch ganz witzig. Aber dann mit Brautkleid, bitte.
Ich fand ja schon Lilly toll in New Vegas.
Ja, Lilly ist großartig.
Ja. Wobei, ganz ehrlich, also dem Spiel hätte ich zutrauen können bis dahin, dass dir genau das passiert.
Ja, stimmt schon. In einem Dialog sagt Marcus ja auch, dass er ein Supermutant ist, der nicht steril geworden ist durch die Supermutantenwerdung. Aber das wurde dann nachher in der Fallout-Bible wieder widerrufen. Das war halt das war ein Scherz von dem, einfach um den Kanon nicht zu versauen. Ich glaube, die haben einfach bei Fallout 4 vieles gemacht, wo sie sich einfach, haben sie sich gesagt, scheiß drauf, es wird eh nie ein Fallout 3 geben, so ein auf den. genau, und wenn man das da so abgegrast hat, da viel erledigt hat, geht's halt auch nach New Reno und das haben wir auch in Episode 18 schon besprochen. Und ja, wir haben die Mafia-Familien, dieses Örtchen regieren, wir haben massenweise Quests, man kann Pornostar werden, man geht der Jet-Produktion auf die Spur, man kommt nach Golgotha, relativ wichtig, wenn man Charisma haben möchte und sich diese super Sonnenbrille ausbuddeln will. Dein Auto wird erstmal abgeschleppt und in Haft genommen, das musst du per Questlinie dir da wieder rauslösen, dann kannst du ein Upgrade für dein Auto kriegen. New Reno, ein wirklich eine Fülle an XP warten da auf uns. Du kannst dann noch die Frau von dem guten Herrn Bischof schwängern. Und ja, es ist einfach, da ist viel zu tun. Und danach geht's im Prinzip auf in die NCR, in das Hauptquartier nach Shady Sands, was sich auch stark verändert hat. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. In dieser Staffel haben wir ja, sag ich mal, Fallout 2 schon ganz gut aufgeweicht bisher. Und ja, man kommt zur NCR, man trifft auf Tandy, eine alte Bekannte aus Fallout 1, hat wieder einen Haufen
Quests zu erledigen. Die sich ein bisschen verändert hat.
Ja, hat sich ein bisschen verändert, ist ungefähr 80 Jahre älter. Und ja, man holt sich das die Zustimmung der NCR, arbeitet sich da hoch, kommt wieder an altbekannte Orte, soll ein Attentat auf Mr. Bishop ausüben, deckt hier und da irgendwelche Spione auf und. Also ja, man lernt halt die NCR auf einmal kennen, diese super aufstrebende Republik, die wirklich ein Ziel vor Augen haben, ne? Und wenn man das Ganze so ein bisschen abgegrast und erledigt hat, geht's auch an noch mehr altbekannte Orte, weil jetzt sind wir, sag ich mal, in einem Landstrich, den wir schon auf der Map aus Fallout 1
kennen. Ja, Vault 15. Wir können ihn betreten. Wobei, dahin kommen finde ich ganz witzig. Du wirst ja angeheuert oder kannst anheuern als Wache für einen Brahmentrieb. Und gefühlt ist dieses halbe Spiel ein einziger Wildwestern-Film, wo du ständig mit diesen Rindern zu tun hast, diesen doppelköpfigen. Nur, und dieser Viehtrieb zumindest führt dich dann nach Vault 15. Vault 15 fand ich jetzt vom Spielen her gar nicht so spannend. Also wenn du dich am Anfang ein bisschen zusammenreißt und nicht gleich auf die ersten Deathclaws zurennst und sie versuchst niederzuballern mit deiner Truppe, die du inzwischen um dich geschart hast, wirst du relativ schnell feststellen, dass in Vault 15 viele Deathclaws leben, die aber intelligent sind und friedlich. Und dann kannst du mit denen einfach verhandeln. Alles klar, Leute, ich suche eigentlich nur einen Geek, also einen Gag. Haben wir hier nicht? Okay, dann will ich irgendwie nach Vault 13 kommen und suchst dafür ja Informationen in den Computer. Also du musst den Computer wieder reparieren für die. Das ist quasi deren Bedingung. Und dafür darfst du dann aber herausfinden, wo ist Vault 13. Da sagt dir der Computer, da gibt dir eine Zugangskarte. Irgendwen muss ich da noch retten. Wie war das noch?
Auf jeden Fall ist schon wieder eine neue Auskopplung der Khans, die sich da angesiedelt haben. Die treffen wir in drei Spielen tatsächlich, in Fallout 1, ja. 2 und New Vegas.
Und das ist auch egal, ob du sie in 1 schon mal ausgelöscht hast oder nicht, sie sind wieder da.
Ja, aber sie haben auch ein bisschen neuen Namen.
Das stimmt. Aber also im Grunde finde ich, ist das, ja. Das ist halt so das, was dich dahin führt, ne? So lang fand ich, war es jetzt im Grunde auch gar nicht in Vault 15 und dann kommst du halt relativ schnell zu Vault 13. Also so war jetzt zumindest mein Spieldurchgang.
Ja, die sind ja auch direkt nebeneinander, also.
Ja, genau. Das ist aus dem ersten Teil schon, dass die fußläufig locker zu erreichen sind.
Ja, du hast dich da gerade ein bisschen verzettelt. Also Vault 15 ist die Heimat von den New Khans und Vault 13 wurde quasi von der Enklave angegriffen. Die haben da sprechende Deathclaws reingesetzt und die ganzen Einwohner von Vault 13 verschleppt. Was sie nicht bedacht haben, die Deathclaws sind nicht so intelligent, dass sie nur auf dich hören und das machen, was du sagst. Nein, die entwickeln auch wirklich einen eigenen Charakter und unterhalten sich und merken halt, dass Gewalt hier nicht so die Lösung ist eigentlich.
Stimmt, so rum war das. Genau, 15 waren die Cards und 13 die Deathclaws. Ja, ich bin
genau.
Ja. Genau, und da musst du nämlich da auch im Vault 13 den Computer für die Deathclaws wieder reparieren und bekommst dann irgendein so ein Modul bekommst du da. Du stellst fest, dass der Computer sabotiert wurde und die Sprachsteuerung nicht mehr funktioniert, weswegen die Deathclaws das nicht hinbekommen, genau. Und kannst das machen und ja, kriegst dafür ein Navigationsschiff. Nämlich ein Poseidon-Navigationschip. Also du kriegst nicht nur das Gag, sondern auch einen Poseidon-Navigationschip.
Genau, das Wichtigste ist eigentlich, dass du das Gag da endlich kriegst. Wer zu dem Zeitpunkt im Spiel vergessen hat, was seine eigentliche Quest war, es sei ihm verziehen, denn man hat schon so viel Quatsch gemacht. Aber ja, man findet tatsächlich das Gag.
Ja, vor allem ist das halt auch in irgendeinem so hinteren Raum irgendwo.
Ja, ist einfach
auf,
so.
Auf der dritten in irgendwelchen Kisten und Wandschränken versteckt.
Ja, und dann so, ja, das Gag, da war ja was.
Ja, genau. Ach, den Koffer muss ich mitnehmen. Ach ja. Und dann geht das los, wofür Fallout 2 bekannt ist. Du rennst wieder eine halbe Million Kilometer zurück in dein Dorf, gibst das Gag ab und triffst unterwegs 15 verschiedene andere kleine Überraschungsquests und so weiter und so fort.
Ja, für mich ist die Frage, wenn du zurück nach Arroyo kommst, ne, dann ist ja die Brücke eingerissen und alles ist im Arsch, die Enklave war schon da und.
Genau.
Kriegst du auch eine Vision vorher, dass du unbedingt zurückkommen sollst und willst ja eigentlich das Gag dahin bringen und dann triffst du ja noch den Schaman, der da in seinen letzten Zuckungen liegt und der sagt dir dann ja hier, du musst die Enklave aufhalten, die haben ganz Schlimmes vor und die haben unsere ganzen Leute hier verschleppt und so. Kann man das irgendwie verhindern? Das ist ein geskriptetes Event, oder?
Wenn, wüsste ich nicht wie, weil du sollst ja auch unbedingt auf die Bohrinsel.
Ja, genau, die sagen halt, halte sie auf, so.
Ja, genau, weil, also ich glaube, dass das rein von der Sache her, ansonsten wäre das Spiel an der Stelle ja auch zu Ende.
Ja, genau, so, haben wir nicht geschafft, naja gut, ich gehe dann halt. Ja, und man kommt dann auch wieder an einen anderen. Also man kriegt ja diese Aufgabe hier, rächt dich an der Enklave, beziehungsweise halt sie halt auf. Und man rekrutiert im Vault 13 von den sprechenden Deathclaws Doris tatsächlich, ne?
Ja, genau.
Nachdem die dann auch wieder abgeschlachtet werden von der Enklave, weil die das nicht gut finden. Man kommt auf jeden Fall dahin zurück und rekrutiert dann den lieben Goris. Und der will halt auch Rache nehmen und erzählt einem von der Mariposa Militärbase.
Ja, genau. Und da kommen wir auch wieder hin. Ich meine, man hat sie in Fallout 1 zerstört, aber die Gafe war so, hey, da gibt's den FEV, den wollen wir haben. Lass uns da mal wieder buddeln.
Ist halt so geil. Man zerstört die und man kommt da einfach in Fallout 2. Das habe ich auch bei meinem ersten, ich weiß es noch, das ist ein paar Jahre her, da habe ich auch Fallout 1 und 2 nochmal gespielt und hatte vieles schon wieder verdrängt und vergessen. Und dann, ja, das ist diese Militärbase. Die habe ich doch in Teil 1 zerstört und komme da hin und denk, hä? Die ist ja noch da.
Die gibt's ja doch
noch. Und denkst so, hä, ist das ein Ereignis Teil 1, was nicht Kanon ist, was man halt machen kann, aber nicht machen muss? Also ich dachte echt, sag mal, also da habe ich mir echt an mir selbst gezweifelt, ne? Aber man kommt da hin und es hat sich im Prinzip nicht viel verändert, oder?
Ich denke nicht.
Nee, es sieht tatsächlich immer noch so aus.
Da kann man auch wieder vorwerfen, man hat gerecycelt. Eventuell. Aber die haben es ja versucht, bisschen lore-technisch zu erklären, dass sie halt wieder ausgebuddelt haben, dabei sehr viele Sklaven haben, die dann alle zu Supermutanten geworden sind, weil da halt wahrscheinlich auch durch die Explosion ein bisschen FEV frei geworden ist.
Oder Schlimmeres. Supermutanten oder Schlimmeres.
Oder Schlimmeres, ja.
Ja, Zentauren oder so, ne?
Ah, stimmt, die gab's ja auch noch. Die vergesse ich immer.
Ja, die Zentauren bist du gar nicht so firm mit. Die gibt's in Fallout 4, glaube ich, gar nicht.
Nee, die gibt's in Fallout 4 nicht, aber in New Vegas. Und in 76. Nein, in 3 habe ich sie wieder gesehen. Ich switche gerade immer viel zwischen 76 und 3, aber in 3 habe ich sie auch nochmal gesehen.
Die sind so eklig. Ach,
widerlich. Da werde ich lieber zum Supermutanten.
Ist so.
Witzig finde ich ja in Fallout 2, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, du kannst Mitglied der Hubologen werden.
Ja, ja.
Gibt ja einige Kulte.
Kommt noch.
Ja, aber die Hubologen.
Ja, natürlich. Ja, du hättest bei der letzten Folge dabei sein sollen. Da haben wir sehr abgefeiert, was die so machen. Aber Kelly, erzähl uns noch ein bisschen was über die Militärbase. Was macht die Enklave da?
Genau, die sichern da den FEV für ihre eigenen Experimente. Man weiß ja, worin das geführt hat am Ende von Fallout 2.
Ja, ja, das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, dass sie da auch diesen Chemie-Deal mit den einen Leuten da aus New Reno haben, weil die wollen im Prinzip mit dem FEV die ganze Festlandbevölkerung ausrotten.
Tolle Idee einfach.
Auf jeden.
Aber genau, und dann finden sie es halt doof, dass halt so viele Supermutanten dabei rumgekommen sind. Also, dass ihre ganzen Sklaven, die sie dafür verwendet haben, zu Supermutanten geworden sind. Also, abort the ship, alles wieder dicht machen und abhauen. Aber hauptsächlich sind
ja viele. Ja, geile Aktion auf jeden Fall. Ja. Die haben ein paar Proben genommen, haben dann aber gemerkt, das wird uns alles zu viel und sind wieder abgedampft. Ja, Es gibt dann auch so ein paar Infos, was aus der Mariposa Militärbase geworden ist. Die meisten Teile der Anlage sind halt inzwischen komplett zerstört nach den Kämpfen aus Fallout 2. Aber es ist halt nicht ausgeschlossen, dass es da auch noch intakte Bereiche gibt, weil das Ganze ja unterirdisch ist. Aber diese unterirdischen Bereiche gelten halt als so verseucht vom FEV, dass da wirklich nur noch die schlimmsten Mutanten hausen. Und das ist, finde ich, aber erwähnenswert. Deswegen habe ich auch ein Skript geschrieben, weil ich finde, das ist ein super geiles Setting für ein Fallout-RPG, irgendwie so Pen and Paper oder Tabletop. Einfach nach Mariposa zurückkehren, weil man irgendwas sucht oder so. Und dann bist du da wirklich drin und das ist wirklich richtig creepy und eklig. So. Das finde ich schon ganz geil.
Ja, halt auch ein cooles Setting für einen Dungeon Crawler einfach, ne? Also, weil ja, das ist ein sehr begrenzter Bereich. Geil finde ich, dass diese Basis ja insgesamt dreimal zerstört wurde. Also in der Vorgeschichte, als ja aufgedeckt wurde, dass da im FEV geforscht wurde, wurde sie dem Erdboden gleich gemacht.
Dann kam der Meister.
Dann wurde danach in Fallout 1 wieder darin geforscht. Und dann jetzt halt wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Das Ding ist nicht tot zu
kriegen. Ja, es ist spannend. Also das, ich verstehe auch, dass sie das nicht nochmal in irgendeinem Spiel aufgewärmt haben. So, das nutzt sich halt ein bisschen ab. Aber ja, finde ich nice, dass so ein sagenumwobener Ort irgendwie immer noch existiert. Und ja, fände ich ganz gut, wenn da irgendwie so vom Institut oder von der Enklave irgendwann 100 Jahre später nochmal Leute hingehen, um dann da mit irgendwelchen Ausgrabungen anzufangen. Und das fände ich eigentlich ganz cool.
Das wäre witzig. Aber auch wie die war Basis in Fallout 1, glaube ich, beschrieben war mit diesen ganzen ekligen, wo dann schon so Fleisch an den Wänden wächst.
Ja, genau, ja. Richtig gut. Ja, und dann geht's im Prinzip weiter nach San Francisco, weil wir haben quasi jetzt weiter erforscht und vereitelt, was die Enklave dort vorhatte in der Mariposa Militärbase. Und dann geht's im Prinzip stramm Richtung San Francisco, weil irgendwo auf dem Meer hat ja die Enklave ihre Basis.
Ach stimmt, da kommt man ja dann auf das Schiff und dann...
Ja, diese geile Zwischensequenz.
Man hat schon viel in San Francisco erstmal zu tun. Ne? Also ich glaube, der sinnigste Weg ist, also in meinem Durchgang habe ich dann immer schon die Powerrüstung, aber als allererstes tourt man nach Navarro, um sich die Powerrüstung zu holen. Das ist eigentlich so der Gang der Dinge. Und da sich die Vertibird-Pläne zu klauen, kann man für verschiedene Fraktionen klauen. Ich fand immer für die Brotherhood am sinnvollsten, weil du dann halt auch da in den Bunker darfst und sowas. Das ist schon ganz cool. Und tatsächlich gibt's auf der Navarro-Basis auch Dogmeat. In dem Sinne, also so ein K9-Hund. Und das haben sie ja auch wieder in der Amazon-Serie aufgegriffen, ne? Diese manipulierten Hunde durch die Enklave. Finde ich ganz spannend, dass das so weit zurückreicht, ne? Ja, und da findest du auch noch so einen Computership, den du den Brotherhood of Steel Computer in San Francisco aufwerten kannst, um da dann noch deine Attribute zu steigern. Also das ganze Ding lohnt sich schon echt, aber kann man, wie gesagt, auch ziemlich am Anfang schon erledigen, um einfach das ein bisschen leichter im Spiel zu haben. Habe ich, glaube ich, in der New Reno-Folge oder in der San Francisco-Folge habe ich das, glaube ich, erzählt. Ne? Ja. Ja, ist ja die gleiche Folge gewesen. Huh?
Ja, genau. Das war beides. Und deswegen musste ich auch kurz überlegen, was war nochmal in New Reno passiert und was war nochmal in San Francisco passiert.
Ja, nee, aber wie gesagt, man grast halt San Francisco ab und erledigt dann Haufen Quests für unterschiedliche Fraktionen, witzige Dialoge und kann da auch so ein bisschen so sich entscheiden, für wen man so ist und wen man jetzt erledigt und wen nicht und so. Ja, gibt's wieder viel zu tun, aber am Ende läuft's halt darauf hinaus, dass man den Tanker in Betrieb setzt und damit zur Ölplattform fährt.
Ja, und das ist an der Ölplattform, also du gehst halt in Hafen und machst da den Tanker halt fertig. Das ist nochmal ein bisschen mit hin und her und so weiter und so fort. Also muss halt, muss das Benzin, du musst die dich mit der Miliz anlegen oder das zumindest schaffen, dass das Benzin wieder herkommt. Du musst den mit dem Captain reden, dass da und so weiter. Du brauchst aus Navajo, musst du unbedingt noch einen Sicherheitsschlüssel mitnehmen und so weiter, damit du das Ganze auch hinkriegst. Dann kommt tatsächlich für die damalige Zeit eine sehr geile Zwischensequenz eines auslaufenden Tankers in Richtung Ölplattform und was da so für Sicherheitssachen sind und so. Und ja, dann kommt man im Grunde auf die Ölplattform und muss dann da halt zusehen, dass man die Dorfbewohner rettet, ne?
Es sind halt so viele unterschiedliche Sachen. Also du kannst ja auch auf unterschiedlichste Weise da rein. Entweder du gehst gewaltsam rein oder als Enklave-Mitglied getarnt in der Enklave Power Armor. Dann kannst du relativ unbehelligt da reinmarschieren. Und dann, ja, du triffst ehemalige Vault-Bewohner aus Vault 13, die da von der Enklave gehalten werden tatsächlich, weil die ja einen relativ reinen Gencode haben und mit denen so die Herrenmenschen geschaffen werden sollen, also mit denen. Genauso wie Stammesbewohner von Arroyo, weil die ja auch abgeschirmt vom Rest des Wastelands quasi waren und Nachfahren des Vault-Dwellers aus Fallout 1 sind. So, das weiß die Enklave natürlich alles. Die findest du dann so Zellen und hast auch so viele Sidequests da irgendwie zu erledigen. Du kannst den Präsidenten erschießen und, ne?
Ja, also das ist schon, also mega viel zu tun, mega viele Verästelungen, die auch hier und da, und du kannst dich da unglaublich auch verlieren drin in dem ganzen Ding, ne? Also einfach so in diesen ganzen Side-Stories und was man da noch an Infos rausholen kann und hier und da. Es läuft aber im Grunde irgendwann darauf hinaus, dass du versuchst, das Ganze aufzuhalten. Also du musst Dr. Curling aufhalten, dass deren Plan die gesamte Bevölkerung, also die nicht zur Herrenrasse gehörende Bevölkerung auf dem Festland ausgelöscht wird mit Hilfe des Effi-Virus, musst du halt stoppen. Und dann legst du dich mit dem Präsidenten an und das Ganze endet dann darin, dass du dich mit Frank Harrigan duellierst, dem Obergezücht und dem Oberendboss, dem Meisterwerk aus Enklave-Kreation.
Aber Frank Harrigan hatten wir auch schon gesprochen in irgendeiner
Folge. Ja, ne? Frank Harrigan. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, welche Folge, aber
der Supermutant in der Power-Rüstung. Das ja, genau. Uneheliche Kind vom Hulk und das.
Oh Gott, diese Bilder.
Der arme Hulk.
Ja, aber man kann sich, Frank Harry, also du musst quasi dich da durcharbeiten und irgendwann durch deine Taten in den Maschinenräumen und löst du halt den Selbstzerstörungsmechanismus dieser Ölplattform aus und muss dann halt flüchten, so ein bisschen wie das Ende von Fallout 1.
Genau, dann musst du halt wieder zurück in die Eingangshalle und.
Genau, und da wartet er dann auf dich direkt am Ausgang. Und der ist wirklich knackig, aber du kannst durch gewisse Handlungen dir noch Verbündete holen, nämlich Enklave-Soldier, die du davon überzeugst, dass das alles keinen Sinn hat und die kämpfen auf deiner Seite. Dann kannst du noch die Selbstschussanlagen so umprogrammieren, dass sie gegen Frank Harrigan kämpfen.
Das ist tatsächlich der einfachste Part. Also wenn du den Präsidenten vorher erledigst, kannst du deren Sicherheitskarte mitnehmen und kannst dann die gesamten Sicherheitssysteme umprogrammieren. Und also das ist dann ist das Endspiel tatsächlich gar nicht so hart.
Ja, das ist total easy, ja.
Weil er dann mit den eigenen Sicherheitsmaßnahmen ganz schön zu kämpfen hat.
Ja.
Aber ja, genau, da gibt's halt verschiedene Wege, die aber im Grunde immer auf das Gleiche hinauslaufen, ne? Du gewinnst und im Abspann zerreißt es halt die Poseidon-Ölplattform.
Ja, genau. Also, und geil ist die Todesanimation von Frank Harrigan, weil irgendwie sein Oberkörper so abgeschossen wird und der lebt dann noch weiter und so. Das ist schon ziemlich cool. Hat er noch so einen geilen Enddialog, ja.
Hat so ein bisschen erinnert an das, was wie Orks aus 40k sein sollen.
Ja.
Dann nehme ich den Kopf halt woanders drauf.
Ja, fand ich sehr, sehr gut. Also, das ist so ein cooler Endboss. Tatsächlich finde ich auch der coolste Fallout-Endboss, den es so gab. Also der Meister war auch nice, aber da ich den meisten mit Dialogen hinrichte, da fühlt sich das nicht wie so ein Endkampf an. Und da fand ich das mit Frank Harrigan schon, war so der ultimative Endgegner.
Ja, und gleichzeitig auch dadurch, dass du ja in diesem Fall auch mehr wirklich Animationen hast im Vorwege, also und so kleine Zwischensequenzen und so auch mehr, also ein Endgegner mit mehr Charakter.
Ich fand das ganze Feeling wird halt so ein bisschen auf diesen Moment zugespitzt. Ja, genau. Ne? Das war in Fallout 1 tatsächlich, finde ich, beim ersten Mal durchspielen so ein bisschen überraschend. So, das war's jetzt, hä?
Ja, genau. Du hattest vorher schon das Gefühl in Fallout 1, okay, jetzt habe ich ja meine Aufgabe erfüllt. Ach nee, ich soll doch noch weiter. Okay. Und dann plötzlich ist das Spiel zu Ende und hier merkst du wirklich so, ne, das gipfelt darauf hin. Das wird so richtig vorbereitet und ist am Ende dann auch so ein ganz, zwar mehrere, viele verschiedene Wege, aber im Grunde führt alles nach Rom und da gibt's dann halt diesen epischen Endkampf.
Ich bin gerade auch am Überlegen, ich glaube, kein anderes Fallout hatte dann so den Endboss am Ende gehabt.
Nee, genau, da ist Frank Harrigan schon sehr, sehr konkret.
Ja, und dann bist du im Grunde raus, ne? Also du hast aufgehalten, dass das alles auf dem amerikanischen Kontinent vernichtet werden sollte. Du hast die Enklave, nennen wir es mal, geschwächt.
Ja.
Du hast den Präsidenten normalerweise getötet oder zumindest ausgeschaltet.
Ja, wenn er nicht durch deine Taten, also durch dein aktives Handeln gestorben wäre, durch einen Kampf, dann wäre er ja durch die Explosion der Ölplattform spätestens,
ja, genau,
abgedankt.
Genau. Also von daher, ne, das ist im Grunde, du hast zumindest das Gefühl, du hast die Enklave vernichtet zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau. Ja, war halt so der fiese Endgegner, ja.
Ja, genau. So mit der großen bösen Fraktion hast du dann den Präsidenten der Vereinigten Staaten, wie er sich ja selbst bezeichnet hat, vernichtet.
Dick Richardson.
Richard Richardson finde ich auch mal noch großartig.
Ja. Richtig genial. Ja, das ist, also ja, gibt es eine Endsequenz, ich hatte das letzte Mal schon erzählt. Eigentlich war geplant, dass dann die Enklave San Francisco mit verbleibenden Atombomben komplett auslöscht. Das wurde aber geretconnt später durch Bethesda tatsächlich, durch aktives Eingreifen in das Skript von New Vegas, wurde das nicht mehr gesagt und dadurch gibt es San Francisco noch und mit seinen ganzen tollen Fraktionen und so, also finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, ich spiele gerade wieder Fallout 4 und da trifft man ja schon sehr, sehr am Anfang auf den guten Kelloggs und der ist ja auch ehemaliger Ski-Agent. Finde ich total spannend, wie das immer alles so miteinander verästelt ist. Ja, Kelly, du hast es nicht gespielt, ne?
Nein, ich hab angefangen rückwärts zu spielen, mit Fallout 4 angefangen und ich bin jetzt bei Fallout 3 stecken geblieben.
Dann, also Gerrit, dein Fazit zu Fallout 2.
Grundsätzlich
halt dich kurz, da sind schon über eine Stunde dabei.
Ich hab's gesehen, ich mach's ganz kurz. Also ist ein Fallout-Teil, hat den Charme, gerade wo man es jetzt nochmal gespielt hat, von so alten Spielen, na, mal kommt wieder diese alten Sachen hoch. Es ist der gleiche Scheiß, also muss ich ganz ehrlich sagen. Du kämpfst wieder 150 Millionen Mal gegen kleine, große, mittlere Ratten. Zwischendurch dann auch so mit einem Peak sind die tot. Ja, toll, aber du hast halt 150 davon, aber es ist halt trotzdem so, ja, dann machen die mir einen halben Schaden. So, also musst dich aber trotzdem ewig da durchkämpfen, weil du halt immer nur so drei Aktionspunkte hast, gefühlt. Läufst auf dieser Map, also ich glaube, du bist 50 Mal um die Erde gelaufen oder gefahren.
Also wenn du das Auto nicht hast, ist es wirklich mühsam.
Alter,
ne? Also aber in dem Moment, wo du das Auto hast, finde ich, geht das Spiel relativ zügig, wenn du weißt, was du zu tun hast. Ne? Ich habe das Spiel ja letztes Jahr nach Jahren nochmal durchgespielt, das erste Mal wieder. Und da habe ich mich letztes Jahr schon gefragt, ganz ehrlich, wie macht man das ohne Komplettlösung?
Ja, richtig, genau. Also das ist es. Ne? Also ich habe das ja früher schon mal gespielt, als es noch relativ neu war. Naja, also ne, damals halt. Aber dieses Mal auch. Also ich habe so häufig dann auch in die Lösung nochmal geguckt, um so, okay, was ist denn jetzt der Weg? Wo muss ich denn jetzt hin? Weil, wow. Und dann halt auch, also was ich halt gerne gehabt hätte, wäre einfach, dass mit höherem Level und mit wachsender, mit Fortschreiten der Story, dass halt diese Zufallsbegegnungen einfach auch weniger werden, ne?
Ja, das will ich auch einfach mal in Ruhe lassen, so, ne?
Ja, genau. Oh, du reist dahin und dann hast du wieder diese fünf Banditen, wo du denkst, okay, das war vor 5 Stunden Spielzeit, war das schon langweilig. Aber du hast sie trotzdem wieder und es dauert halt trotzdem eine halbe Stunde, weil du halt dieses klassische, okay, ich habe meine 2 Aktionen quasi und dann bewege ich mich noch 3 Schritte dahin und dann ist der nächste dran, hast. Das ist aus heutiger Sicht schon unfassbar zäh.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde auch nachher auf der Ölplattform hast du ja eigentlich wirklich so dieses, okay, letztes Areal, das ist allen klar, da gab es eine Cutscene, das sieht krass aus, du weißt, okay, jetzt geht's hier um die Wurst. Und trotzdem war es bei mir das, okay, was muss ich jetzt nochmal machen? Wo muss ich jetzt nochmal hingehen? Welchen Fahrstuhl muss ich benutzen?
Das, ja, richtig,
gibt einfach so eine Bremse zum Ende. Eigentlich könnten sie diesen Selbstzerstörungsknopf eigentlich beim Präsidenten mit ins Büro packen. Zack, du killst ihn, du drückst den Knopf und dann geht's zu Frank. So, das würde das Ganze so abkürzen. Nein, du musst nochmal runter in die Maschinenräume und dann musst du noch die Sklaven befreien und dann musst du noch dies machen. Und das ist einfach, boah, ja, es ist wahnsinnig zäh. Also das ist echt so, wenn man so hört, was aus Fallout 4 beispielsweise alles rausgestrichen wurde im Nachgang, was es nicht mehr ins endgültige Spiel geschafft hat, fragt man sich bei Fallout 2, okay, ich glaube, da hat es einfach alles reingeschafft. Da wurde nicht einmal irgendwo gesagt, das bitte nicht, wird zu umfangreich. Nein, da wurde auch einfach komplett ausgerollt, die Nummer.
Auch diese Fieberträume zwischendurch, ne, mit euch, jetzt kann der plötzlich Visionen vermitteln und so, also sich in deinen Schlaf einklinken, dieser Schamane und so. Da waren halt einfach so Sachen drin, wo ich so dachte, so krass, da hättest du locker zwei Spiele draus machen können. Ja,
diese heulende Geistertante da in der einen Stadt und boah, diese ganze Mordok mit dieser Geisterfarm und dem Rührei durch die Deathclaw, das wirkte alles wie so ein, ja, wie so ein Special Encounter, der eigentlich gar keine Rolle spielt, ne? Und du hast da Zeit verbracht, wirklich.
Es spielte ja im Grunde auch Dutzende keine Rolle, außer dass Stunden, du dich gelimmelt hast.
Ja, genau. Also wirklich, wo Fallout 1, finde ich, wenn du weißt, wo es lang geht, relativ kompakt ist, obwohl auch das Endgame sich da ziemlich zieht, mit diesem immer quer über die Karte laufen, aber alles in allem ist Fallout 1 unter 10 Stunden zu machen, locker. Und Fallout 2 reden wir eher über 30 plus. Ne?
Ja, also das war irre lang, was das gebraucht hat. Und ja, und halt auch, wie ich sagte, zäh, weil du halt, du hast hier noch eine Sidequest gemacht, okay, aber dafür muss ich über die halbe Karte rennen. Dann rennst du zu dieser Geisterfarm, die eigentlich relativ dicht bei ist, rennst wieder zurück, auf dem Weg dahin wirst du von irgendwelchen Geckos angegriffen, so, wo ich so denke, so, warum da? Ich weiß, das ist ein Zufallsencounter, aber warum da?
Ja, oder auch ein einzelner Hund, der ein komplettes Banditenlager offensichtlich zerstört hat und macht nicht den Fehler, diesen Hund anzusprechen. Ja, ich finde trotzdem, macht das Spiel wahnsinnig viel Spaß, auch durch die ganzen Special Encounter, dieser ganze random crazy Scheiß, der da passiert, die witzigen Dialoge, die wirklich ausgeklügelten Charaktere. Da wollen wir aber in der nächsten Folge ein bisschen mehr drauf eingehen, weil da geht es um Easter Eggs, das wird so unser Abschluss für diese Staffel.
Da gibt es so viel kranken Scheiß.
Hast du dir jetzt, wo du da schon nicht so mitreden konntest, hast du dir ein Wort der Woche überlegt?
Ich fand, Garrett hatte am Anfang so ganz tolle, irgendwas mit der 2 wäre cool. Here we go again or something.
Ach so, ja. Wie bei Hotshots, der zweite Versuch. Wort der Woche, Fallout, der zweite Versuch.
Sehr, sehr geil.
Das ist doch gut. Ah,
schön, Brainstorm.
Wo wir wieder bei Charlie Sheen wären. Ja,
hey, die Hotshots-Filme sind legendär.
Ist mega geil, auf jeden Fall. Ist bei mir, also Nackte Kanone, Hotshots, finde ich beides super.
Genau.
Ja, ich finde, wie gesagt, Fallout 2 ist ein Klassiker nach wie vor, aber es ist auch schon, es ist Arbeit, ne? Also das muss man echt sagen. Also ich habe jetzt gerade wieder mit Fallout 4 angefangen und muss sagen, dass, auch wenn das wirklich einer meiner least favorite Fallout-Teile ist, ist der einfach so flüssig zu spielen. Ne? Du kommst so gut in dieses Spiel rein, weißt immer, was abgeht, beschäftigst dich mit den Sachen, die dir Spaß machen. Oh, und das kann Fallout 2 halt gar nicht. Ne? Also das musst du wollen. Und dann ist es ein cooles Spiel, aber das also ist wirklich, krass. Das ist ein Commitment. Ne?
Ja, definitiv. Und das halt auch noch gepaart mit dieser geilen 2D-Grafik,
ja,
wo du was finden sollst und du denkst, ey, das kann nicht sein, dass das hinter einem Stück Wand, was erst aufploppt, wenn ich da längs gehe, versteckt ist.
Ja,
das ist so, ey, fickt euch doch. Ich habe keine halbe Stunde diese Kackuhr gesucht. Na, aber ansonsten geiles Spiel. Definitiv.
Auf jeden. Ja. Mich freut, ich hoffe, das war jetzt hier nicht zu zäh. Wir haben wirklich versucht, das in der Stunde hinzukriegen. Und ohne das Vorgeplänkel sind wir jetzt bei genau einer Stunde. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht. Gerne Kritik, bin ich immer sehr dankbar drüber. Uns hat gerade ein User geschrieben, dass mein Mikro knackt, fand ich auch sehr gut, da habe ich mich jetzt ein bisschen mit beschäftigt. Ich hoffe, es ist jetzt mit einem neuen Kabel besser geworden. Ansonsten muss es hier bald mal das Mikro weichen. Aber ja, wir sind immer sehr dankbar über Kritik und Feedback auf jeden Fall. Besonders so eine Folge ist schon so, ich wollte das jetzt nicht auf zwei Folgen splitten, weil wir wissen, dass die ersten Fallout-Titel auch sehr sperrig sind. Aber es muss gemacht werden.
Wir haben
halt
auch ganz viel schon erklärt, ne? Also ja, dafür ist die Staffel ja da, dass wir im Vorwege schon viel aufbauen.
Genau. Ich freue mich mega darauf, dass wir bald die Echtzeit-Titel besprechen, weil die auf jeden Fall sehr viel flüssiger von der Hand gehen und man da auch einen viel klareren roten Faden in den Spielen hat. Und wenn man die Sidequests beiseite lässt, dann kommt man da auf jeden Fall sehr viel besser voran. Ja. Aber ja, das war Fallout der zweite Versuch, ne?
Genau.
War mir ein unglaubliches Vergnügen. Wir sind ja fast mit der zweiten Staffel durch. Ich bin super. Ich bin so stolz auf uns. So krass. Auf jeden.
Ihr beide zwei wart auch Staffeln tatsächlich mein Wochenhighlight hier. Ich habe mich die ganze Woche gefreut, mit euch über Fallout zu reden.
Ja, definitiv. Gerade weil letzte Woche ja auch nicht geklappt hat. Ey, voll.
Richtig, richtig gut. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich bin froh, dass ich das hier mit euch machen darf. Und freue mich auf die finale Folge für unsere Staffel. Und freue mich auch auf den Oktober, denn da machen wir eine kleine Pause. Aber wir wollen einmal zum Fallout Day was raushauen, wenn Bethesda da was raushaut. Ansonsten überlegen wir uns das. Am 23. kommt auf jeden Fall irgendwas von uns. Und an Halloween machen wir auf jeden Fall ein Horror-Spezial. Das kann man schon mal vorab sagen. Ja, ansonsten ist der definitiv. Oktober, was Podcast angeht, eine kleine Pause. Da beglücken wir euch dann ja mit Twitch erstmals.
Und, aber danach wird es ja richtig
und
geil.
Und nicht vergessen, dass wir noch unser Community-Treffen auf der Polaris haben. Das ist ja auch schon nächsten Monat.
So ist es. Ja. Eine Folge noch und dann sehen wir uns schon auf der Polaris.
Also dann, schönen Abend noch.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao.
Rein in den Zug, raus aus dem Wort. Das ist Newcastle, dein Vorort-Podcast.